dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Wegen des großen Erfolgs machen wir heute die zweite Folge unserer dummen Fragen mit noch dümmeren Antworten. Und die erste Folge habt ihr bereits geladen, wie verrückt. Und verrückt ist genau das passende Stichwort. Worum geht's? Auf katholischen und evangelischen Webseiten gibt es einige Rubriken, in denen die Leser ihre Fragen stellen dürfen, ne, angeblich so mit Briefen, die da ankommen. Und beantwortet werden die Fragen dann von studierten Theologen. Und ich habe daraus heute Morgen wieder völlig zufällige Beispiele ausgewählt. Einfach das Erste, was mir irgendwie im Browser entgegensprang. Und das können wir also jetzt hier besprechen. Und das mache ich zusammen mit dem Matthias, dem Christian und dem Viktor. Hallo.
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 Und ich schreite sofort und ich sause sofort zur ersten Frage. Und sie lautet, ist Sex vor der Ehe erlaubt? Und die dumme Frage lautet wie folgt.
Guten Tag. Ich versuche, ein gottgefälliges Leben zu führen und mich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Der Teufel greift mich immer wieder mit dem einen Punkt an. Sex vor der Ehe mit meinem Verlobten, mit dem ich seit 2023 zusammen bin. Ich bin 25 Jahre alt und ich habe schon einige Beziehungen hinter mir. Mein erstes Mal hatte ich leider schon mit 14 Jahren und danach in allen Beziehungen immer wieder. Zu Jesus und dem Glauben habe ich erst 2024 richtig gefunden. Gott war mir sehr gnädig. Ich lese die Bibel gerade zum zweiten Mal und ich merke, dass ich psychisch immer mehr belastet bin wegen dem Sex mit meinem Verlobten. Er ist meine wahre Liebe. Wir verstehen uns so gut, wir streiten nie. Wir lieben uns von ganzem Herzen und wir wollen heiraten. Wir hätten auch schon lange geheiratet, wenn es für uns in der Schweiz nicht unmöglich wäre, solange er keine rechtmäßige Aufenthaltsbewilligung hat. Es wird uns verboten zu heiraten. Inzwischen belastet mich das Thema dermaßen, dass ich den Sex mit ihm nicht mehr genießen kann und ständig darüber nachdenke. Ich bin total verwirrt. Ist es eine Sünde, Sex vor der Ehe zu haben, wenn zwei Menschen sich aufrichtig lieben, respektvoll und ehrlich miteinander sind, zusammenleben wollen bis zum Tod und heiraten möchten, aber im Moment aufgrund von rechtlichen Sachen nicht dürfen? Danke schon mal herzlich für Ihre Antwort.
So viel also zu der dummen Frage. Und ich frage euch gleich mal, habt ihr schon irgendwelche Anmerkungen? Ist das...
Ich glaube, das Motto dieser Frage lautet erst ficken, dann fragen, so wie du das hier geschildert hast. Es ist aber eigentlich ja schade, wenn jemand hier beim Sex jetzt ständig ein schlechtes Gewissen hat.
Ja, ich verrate euch jetzt die Antwort von Frank Muchlinski. Er ist evangelischer Pastor und er ist Redakteur bei evangelisch.de. Und dort habe ich auch die ganzen Fragen, die ich euch heute vorlese, her. Und ich muss noch sagen, ich habe dann die ganzen Texte, also die Fragen wie die Antworten, so ein bisschen gekürzt, ne, mit so Auslassungen, so Abschweifungen sind weg und so. Aber ihr werdet sehen, das ist trotzdem lang und das Wichtigste ist drin. Und er sagt folgendes, Zitat. Ach, liebe Fragestellerin, wie traurig, dass Sie so belastet werden. Am liebsten möchte ich Ihnen einfach schreiben, Gott hat nichts gegen Sex vor der Ehe. Punkt. Genießen Sie Ihr Leben, es ist ohnehin schwer genug, wenn Ihr Liebster keine Aufenthaltsbewilligung hat. Ich ahne aber, dass Ihnen das nicht ausreicht. Und darum will ich Ihnen etwas ausführlicher antworten. Sie schreiben, dass Sie ein gottgefälliges Leben führen möchten. Bleibt also nur noch die Frage offen, was gefällt Gott? Anscheinend auch um diese Frage zu beantworten, haben Sie die Bibel gelesen. Das kann man tun. Allerdings ist es sehr häufig so, wie Sie es beschreiben. Es kann uns psychisch belasten, wenn wir die Bibel lesen und feststellen, dass vieles von dem, was in der Bibel steht, unserem Leben überhaupt nicht entspricht. Wer die Bibel liest, um herauszufinden, was Gott gefällt, darf nicht wie ein Staubsauger alles einatmen und meinen, Gottes Wille drücke sich in jeder Zeile gleich aus. Als Jesus gefragt wird, was das wichtigste Gebot ist, zögert er nicht, denn es gibt wichtigere und auch wichtigste Gebote. Liebe Gott, das ist das wichtigste Gebot, sagt er, und liebt einander. Das ist es, was Gott gefällt. Und darum, Wenn Sie ein gottgefälliges Leben führen möchten, tun Sie alles, was gut ist für die Liebe. Sex zwischen den Liebenden ist gut für die Liebe. So einfach ist das. Sie selbst müssen und dürfen immer wieder schauen, was Gott gefällt. Hören Sie auf Gott dabei. Und erinnern Sie sich immer wieder daran, was Sie geschrieben haben. Gott ist sehr gnädig. Ihr Frank Muchlinski. Zitat Ende. Was meint ihr, Matthias?
Wenn ihr Partner fragt, und was hat der Typ von evangelisch.de geantwortet, dann sagt sie, ich soll nicht saugen.
Aber was haltet ihr denn theologisch davon, dass er einfach jetzt sagt, Gott hat nichts gegen Sex vor der Ehe? Da stimmt doch was nicht.
Ja, völliger Humbug. Allein weiß jetzt nicht genau, welche Stelle das war, aber irgendwo in der Bibel ist doch auch so, dass da jemand Sex mit einer ausländischen Frau hat und ihr Verlobter hat ja auch keine Aufenthaltsgenehmigung, ja? Also das ist hier absolut anwendbar. Da werden die beide getötet und Gott belohnt den Kerl, der die beiden getötet hat, da sehr. Also allein das ist schon nicht gottgefällig.
Aber da geht es ja nicht um den Sex, sondern es geht darum, dass es eine Midianiterin ist, ne? Also sozusagen ein anderes Volk. Er will nicht, dass sich die Völker vermischen und deswegen, noch bevor sie Sex hatten, nur dass sie ins Zelt gegangen sind, ne, hat dann der Priester sie einfach dann durchbohrt. Ne? Du kennst ja selber die Geschichte. Ne?
Ja, klar. Ja, ja, aber ja. Der hatte sicherlich auch keine Aufenthaltsgenehmigung.
Nee.
Die Kirche oder die Religion kümmert sich um die privatesten Sachen von so weiter und die Tatsache, dass Leute dann so eine Schuld haben und dann so Briefe schreiben, das zeigt, dass da irgendwas gehörig schief geht.
Hier spielen die Christen quasi wieder ihre Trumpfkarte aus, dass sie letztlich auf die Nächstenliebe verweisen und damit alles, wie so ein Joker, ne, dass er alles, was sonst klipp und klar in der Bibel drinsteht, also Paulus sagt den Leuten ja noch, also wenn er unbedingt Sex haben wollte, dann heiratet zumindest. Damit er dann den Sex in der Ehe haben könnte. Da gibt es so eine Pausestelle, man wundert sich, aber der denkt halt, gut, es kommt eh bald das Ende der Welt. Aber da kann man sich die Bibel ja im Grunde auch sparen. Ne? Da kannst du auch sagen, sei nett zueinander und brauchst überhaupt kein Christentum für.
In den mosaischen Gesetzen ist es ja ganz klar geregelt, also bis ins kleinste Detail geregelt, ne? Wenn das eine verheiratete Frau ist, wenn es eine unverheiratete Frau ist, wenn das einvernehmlich geschah, wenn es nicht einvernehmlich geschah, alles ist geregelt. Und für die Frau bedeutet das, wenn sie unverheiratet ist und Sex hat und sie hat sich nicht dagegen gewehrt, und das hat sie ja nicht, ne? Dann ist es die Todesstrafe, soweit ich weiß, und der Mann muss sie dann nehmen und der muss auch dann den Preis zahlen an den Vater. Und so weiter und so fort. Na gut, er will es ja auch, ne? Aber es ist nicht so, dass das gesehen wird als etwas Privates, sondern es ist ein offizielles Delikt. Und jetzt kann man sagen, genau wie du gesagt hast, Matthias, ne, jetzt kommen wieder die Ausreden, ne? Ja, das Mosaische, der alte Bund, neue Bund gilt ja alles nicht mehr und so weiter, ne? Aber das ist natürlich alles Quatsch. Also und die Theologen wissen das natürlich, ne?
Ja, klar, wenn eine Frau keine Jungfrau ist bei der Hochzeit, dann muss sie erschlagen werden, gesteinigt werden vor den Stadtmauern.
So, machen wir weiter. Nächste Frage, oder? Frage 2. Das war also die erste Frage und die fand ich schon richtig gut, ne? Also richtig dumm auch, ne? Also eine saublöde Frage und so weiter, soll sie einfach machen, was sie will. Aber ne, wenn man in diesem christlichen Umfeld ist und so weiter, dann kommt man halt ein bisschen schräg drauf. Ne?
Also ich würde vielleicht noch anmerken, dass man hier auch wieder sieht, wie sich diese bescheuerten Theologen als Experten für irgendwelchen Scheiß etablieren, die man dann ansprechen muss. Ne? So wie ja hier beispielsweise in Singapur auch dann alles irgendwie so halal zertifiziert sein muss. Ne? Und da gibt es ja natürlich wieder eine Zertifizierungsstelle und so weiter. Das ist auch so ein typischer Punkt eigentlich, den man hier sehr schön sieht. Ne? Du hast so einen Scheiß, der eigentlich nirgendwo was angeht und der total einvernehmlich ist und muss jetzt noch hier so einen doofen Theologen fragen, was der davon hört, der sagt eigentlich auch nur, ja gut, solange er euch liebt, macht ruhig.
Nächste Frage. Und sie lautet, wieso kommt ein guter Mensch in die Hölle? Und die dumme Frage lautet im Ganzen wie folgt, Zitat.
Hallo, wieso kommt ein guter Mensch in die Hölle, wenn er nicht an Gott glaubt? Das ist doch unfair. Ein Mensch kann so gut sein und doch nicht in den Himmel kommen, wenn er nicht Jesus angenommen hat. Weshalb? Ist das Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit? Erst die freie Entscheidung, nicht an Gott zu glauben und dann direkt abgestraft werden? Das erinnert an Eltern, die zu ihrem Kind sagen, wenn du nicht dein Zimmer aufräumst, gibt's auch kein Eis? Ich kann nicht glauben, dass Gott so ist, aber ich will das gerne verstehen. Aber das ist echt schwer. Bitte helfen Sie mir. Danke, Sabine.
Zitat Ende des dummen Briefs. Und ich lese vielleicht gleich die Antwort hinterher und dann machen wir zwischendrin so ein bisschen Halt. Ich werde also die Antwort jetzt in kleine Stückchen zerteilen. Und die dumme Antwort kommt von Henning Kiene. Er ist ebenfalls evangelischer Pastor und auch Redakteur bei evangelisch.de. Und er antwortet wie folgt. Liebe Sabine, verzwickte Frage, die Sie uns stellen. Vielleicht hat Ihnen jemand folgenden Satz gesagt, Zitat, Gott wird alle Menschen, die sich nicht zu Jesus Christus bekennen, auf ewig verdammen, Zitat Ende. Und das hieße, dass Menschen, die menschlich sind und human leben, Nächstenliebe üben und keine Christinnen oder Christen sind, automatisch in die Hölle geschickt werden. Was aber ist mit all den Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, aber trotzdem Unrecht tun, ihren Nächsten verraten, sich mies verhalten? Kommen die dann automatisch in den Himmel, nur weil sie Jesus Christus als Herrn und Heiland anerkennen? Also, ihr seht, er dramatisiert jetzt die Frage noch extra. Wollt ihr da noch was dazu sagen?
Die Bibel sagt ja.
Ne? Ganz einfach, klipp und klar.
Ja, Victor? Und, ja, und es heißt ja auch nicht, dass du dich gut verhalten sollst, sondern dass du Gott fürchten sollst. Ne? Du musst Angst vor dem haben und das ist das, was Gott will. Er führt ja hier so Nächstenliebe an, ne? So, dass das ja was ganz Tolles ist und ja, jemand, der Nächstenliebe hat, das kommt natürlich daher, dass man hier in dieser judeo-christlichen Gesellschaft aufgewachsen ist, ne? Wo man sich letztlich halt verhält wie ein Christ und dann ist man insgeheim auch Christ, auch wenn man so tut, als wäre man es nicht so wie wir.
Ja, und er spitzt ja die Frage zu, indem er sagt, es kann doch nicht sein, dass Leute, die im Grunde gute Menschen sind, aber jetzt einfach sich nicht zu Jesus bekennen, praktisch so als eine Formalie, ne, dass man dann sagt, aufgrund dessen schmeiße ich sie jetzt ins ewige Feuer, das findet ja jeder ungerecht, ne? Es kommt schon auf die Taten irgendwie an. Ne? Also er spitzt die Frage zu und dann wittern wir ja da schon, ne? Wir wittern da ein großes Aber und dieses Aber kommt jetzt. Und zwar, er sagt folgendes, Zitat. Die Reformation hat die Kirche Jesu Christi in eine sichtbare und unsichtbare Kirche unterschieden. Dann werdet ihr vielleicht denken, na nun, das habt ihr noch nie gehört. Ne? Weiter. In der sichtbaren Kirche trifft man immer wieder auch auf sogenannte Heuchler. Nur in der unsichtbaren Kirche sind die Menschen verbunden, die genau so leben, wie Jesus Christus es gewollt hat. Wir können die unsichtbare und die sichtbare Kirche nicht voneinander unterscheiden, denn wir sehen nur die sichtbare Kirche. Die unsichtbare Kirche kennt nur Gott. Also dürfen wir niemals sagen, diese Person kommt in den Himmel und jene nicht. Zitat Ende. Also es geht noch weiter, der Brief, ne? Aber er sagt jetzt, diese Gruppe, die es da zu richten gilt, die sieht im Grunde ganz, ganz anders aus.
Das ist ja völliger Quatsch. Man kann sich zwar vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, sie seien Christen und sie sind keine und die kommen dann nicht in den Himmel. Aber wenn Leute wie wir beispielsweise alle 4 Wochen da den Heiligen Geist lästern, dann können die sich ja nicht so verhalten, wie Jesus sich das wünscht. Und wir könnten aber trotzdem gute Menschen sein. Ja, also das ist so, das Argument funktioniert nur in einer Richtung, aber die Hälfte der Frage wird dadurch nicht befriedigend geklärt.
Ja, es wird gar nicht geklärt, ne? Auch wenn er das jetzt aufteilt in sichtbare und unsichtbare Kirche, ist ja trotzdem ihr nicht geholfen. Sie will ja wissen, warum gute Leute in die Kirche kommen, ne? Und naja, gut. So, weiter. Also, jetzt geht's weiter mit der Antwort und Pastor sagt jetzt folgendes, Zitat. Also, bitte seien Sie grundsätzlich vorsichtig. Na, es geht darum, wer kommt in die Hölle. Ne? Bitte seien Sie grundsätzlich vorsichtig. Verschwenden Sie keine Zeit mit Spekulationen. Wir sind nicht Gott und auch nicht seine Richterinnen und Richter. Und darum meine erste Antwort, dass alle, die Jesus Christus angenommen haben, in den Himmel kommen, ist nicht sicher. Aber dass alle anderen Menschen automatisch in der Hölle landen, ist auch keine ausgemachte Sache. Allerdings, der Himmel ist kein Speiseeis, das ich meinen Kindern versprechen kann. Weil sie ja sagt, es ist ja so, wie wenn Leute sagen, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kriegst du kein Eis. Ne? Und sie spricht aber eigentlich von der Hölle. Ne? Das ist ein sehr seltsamer Vergleich und das nimmt er jetzt auf. Ne? Der Himmel ist allerdings kein Speiseeis, das ich meinen Kindern versprechen kann. Das Gericht Gottes verteilt keine Belohnungen, wie ich meine Kinder mit Eis belohnt habe, wenn sie mit ihren Zeugnissen nach Hause kamen. Gute Erziehung soll ein Kind, das schlechte Noten im Zeugnis nach Hause bringt, unterstützen und dessen Begabungen so fördern, dass das dem Kind langfristig gut tut. Strafen und Drohungen ist kein Mittel für eine gelingende Erziehung. Menschen, die Gott und sein Gericht als Drohmittel einsetzen, arbeiten gegen das Evangelium. Gott ist die Liebe. Und als solche wirbt er um den menschlichen Glauben. Die Apostel haben den Glauben an Jesus Christus gepredigt, seine Wohltaten aufgezählt, vom Reich Gottes, dem Himmelsreich gesprochen und nicht mit der Hölle gedroht. Zitat Ende. Ja, was meint ihr? Findet ihr da das wieder, was ihr so vom Christentum hört und was ihr in der Bibel gelesen habt? Oder denkt ihr euch, nanu, was ist denn das für eine Bibel, ne, Matthias?
Also bei der Himmel ist kein Speiseeis, da war mein erster Gedanke, das ist wieder so typisch, Theologen wissen immer genau, wie es nicht ist. Ne? Und warum wissen sie das immer? Weil üblicherweise Fragen kommen genau wie die hier. Die Schlussfolgerung dann, ja, aber wenn das da und da steht, dann muss das doch so und sein. Und dann sagt der Theologe, naja, so ist es jetzt gerade nicht. Ne? Aber dann muss er sich letztlich auch nicht festlegen. So, und dass Menschen, die Gott und sein, also die Apostel haben ja dann vielleicht nicht gedroht, aber Jesus, der hat ja durchaus gedroht, ne? Heulen und Zähne klappern und genau. So weiter, der Wurm, der nicht stirbt, das Feuer, das nie verlischt und so weiter. Und auch vorhin, was ich gesagt hatte, ne, mit dem Alten Testament, ne, ist ja ständig immer nur Zuckerbrot und Peitsche, aber eben sehr viel Peitsche auch, wo ständig mit Vernichtungen gedroht und Ausrottung und bis ins siebte Glied oder irgendwie sowas der Nachfahren. Das ist ein elementarer Teil nicht nur des Alten Testaments, sondern auch des Neuen Testaments. Und jetzt zu tun, das wäre irgendwie, also Menschen, die Gott und sein Gericht als Drohmittel einsetzen, arbeiten gegen das Evangelium. Demzufolge würde Jesus ja gegen das Evangelium arbeiten. Ne, hätte er gegen das Evangelium gearbeitet. Was ist das für ein Scheiß?
Ja, und Gott im Alten Testament, also wo wir Gott selbst sehen und nicht seinen Sohn oder wer auch immer er war, er tut ja nichts anderes als Strafen und Drohen. Er ist ja rein destruktiv und die Strafen sind immer drakonisch, also völlig unverhältnismäßig für die kleinste Kleinigkeit, ne, zack. Und selbst in den Dingen, wo er was gibt, also nämlich den Israeliten, das versprochene Land, ist es ja immer verbunden mit einer Drohung. Ne? Wehe, wenn ihr mich vergesst und nicht meine Gebote haltet für alle Zeiten und so weiter und so fort. Ne? Er tut nichts anderes als Drohen. Sehr dumm. So, pass mal auf, ich mache dann gleich, weil ich gerade dabei bin, ja, mache ich gleich das letzten Spruch und dann können wir auch zum dritten Spruch kommen, zum dritten Brief. Er sagt als letzten Teil, Zitat, ich denke, dass dieses Gott ist Liebe auch für das Gericht Gottes gilt. Die Hölle wird leer sein und der Himmel ist gut besetzt, aber zum Glück bin ich wie Sie nur Christ. Und nicht Richter im ewigen Gericht. Freundliche Grüße, Ihr Pastor Heinrich Kiene. Ich meine, da jetzt einfach zu sagen, dass die Hölle leer ist, das ganze Christentum war eine riesige Drohkulisse. Die ganzen Gemälde, die Altarbilder und so weiter, ne, die Leute hatten richtig Angst vor der Hölle. Deswegen gab es den Ablasshandel. Der Ablasshandel hat den Petersdom finanziert. Dadurch kam es dann auch unter anderem zur Kirchenspaltung mit Martin Luther und so weiter. Ne. Also Drohung mit der Hölle, wo man hinschaut. Und jetzt sagt er einfach, das gilt alles nicht und dass es nur gilt, Gott ist die Liebe und sonst nichts. Also selbst wenn man das akzeptieren würde, dass Gott die Liebe ist, mal so als Gedankenexperiment, ist das ja nicht alles, was man über Gott sagen kann. Und er macht es jetzt dazu, dass das alles ist, was gilt. Das ist ja schon ganz schön unverfroren. Also so unverfroren und dumm. Also die Frage war dumm und die Antwort war auch dumm. So, pass mal auf. Sollen wir zum nächsten Punkt gehen oder habt ihr noch was? Was Kurzes?
Also ich würde gerne noch etwas anmerken. Denn man sieht hier wieder, dass beim Gläubigen Gott immer der eigenen Meinung ist. Und das geht hier so weit, dass der Typ hier, Pastor Henning, sieht, dass was in der Bibel steht, Schwachsinn ist. Dass es unfair ist und wahrscheinlich auch, dass es unsinnig ist. Und deshalb kann das nicht so sein, meint er. Aber trotzdem zieht er nicht die Konsequenz, sich dann von der Bibel zu lösen. Ne? Und das ist so krass, das wird irgendwie ausgeblendet. Also das entlarvt den Antworter mehr als den Frager hier.
Ja, da kann man sehen, der Beitrag ist nicht nur lustig, sondern auch lehrreich, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. So, und damit gleich weiter zur nächsten Frage, letzte Frage, und zwar, Matthias, weil du ja vorhin erwähnt hast, dass wir dem Heiligen Geist hier gelegentlich lästern, ne, das will ich also weit von mir weisen.
Ich glaube, es ist zu spät, du hast das schon mal gemacht, ja, das haben wir bestimmt auch aufgezeichnet.
Da hat man mich, hat mir die Stimme verstellt, jemand.
Die haben auch gesprochen.
Die Frage lautet, kann man in seinen Gedanken vom Bösen verführt werden?
Antwort, ja, www.ketzerpodcast.de.
Und ich werde euch jetzt mal die dumme Frage vortragen. Zitat.
Hallo, hallo, hallo. Ich habe Angst davor, Gott oder den Heiligen Geist versehentlich mit meinen Gedanken zu beleidigen. Ich hatte diese Angst schon einmal in meiner Kindheit. Später war sie dann fort. Seit einiger Zeit ist sie jedoch wieder da. Es fing damit an, dass mir durch die Gedanken huschte, dass Gott es nicht geben kann. Ich war erschrocken darüber, dass ich das gedacht habe und habe natürlich sofort mir selbst mehrfach bestätigt, dass es Gott auf jeden Fall geben muss. Dies geschieht nun immer häufiger. Und seit dem Tod meines Familienmitglieds, ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun, hat sich diese Angst enorm verstärkt. Mir huschen lästerliche Gedanken durch den Kopf, obwohl ich sie nicht denken möchte. Gedanken darüber, dass ich Gott jetzt beleidigen könnte, einfach nur, weil mir versehentlich durch den Kopf ekelhafte Beleidigungen gegen Gott huschen, gerade weil ich mich darauf konzentriere, das nicht denken zu wollen. Oder wenn ich negative Dinge über den Heiligen Geist denke, unaussprechliche Beleidigungen, die ich gar nicht denken will, aber gerade weil ich zwanghaft versuche, sie nicht zu denken, werden diese Gedanken immer stärker. In der Bibel steht, eine Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben, aber ich habe bereits gelästert in Gedanken, obwohl ich es nicht wollte. Inzwischen ist es so weit, dass ich Angst habe, durch einen falschen Gedanken meine Seele an den Teufel zu verlieren. Weil mir versehentlich der Gedanke kommt, dass der Teufel meine Seele bekommt, wenn er mir im Gegenzug bei einem Problem hilft. Dann sage ich mir mehrfach, dass meine Seele nur Gott gehört. Und dann kommen wieder die falschen Gedanken in mir hoch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wird mich auch eine versehentliche Lästerung, auch wenn sie nur in Gedanken geschah, verdammen? Kann ich versehentlich in Gedanken einen Pakt mit dem Teufel schließen, durch den ich meine Seele verliere? Ich will das nicht.
Ende des Zitats.
Sehr schön vorgetragen.
Also manche Leute haben echt einen Dachschaden, oder?
Also ich finde das schon irgendwo ganz schön traurig, wenn man überlegt, wie schlecht es dieser Person jetzt geht, wegen diesen scheiß Lügen. Ne? Da merkt man echt mal, was Religion anrichtet in der Psyche von Menschen. Völlig grundlos. Ne? Nur weil vor 3000 Jahren mal jemand Magic Mushrooms gefressen hat.
Also ich dachte echt, es ist eigentlich unfair, dass wir uns darüber lustig machen. Und ich glaube, dein Verdacht, dass diese Redakteure bei evangelisch.de sich diese Briefe selber schreiben, der ist hierdurch auch entkräftet. Das Kriterium der Peinlichkeit. Ne? Also das würde man eigentlich lieber nicht beantworten. Aber ich vermute, als jemand, der den Glauben gar nicht so ernst nimmt wie wir, verstehst du gar nicht, wie stark das Leute beschäftigen kann. Ne? Vorhin sagte er doch, ich glaube, das war die Frage vorher, machen sich gar keine Gedanken, wer in die Hölle kommt oder nicht. Aber die Leute machen sich ja Gedanken, ob sie selber in die Hölle kommen. Oder wenn sie jetzt Kinder haben beispielsweise, ne? Ob die Kinder dann, stell dir vor, meine Mutter wäre katholisch, ne? Die müsste ja ständig denken, dass ich in die Hölle komme. Und das plagt solche Leute ja auch furchtbar. Hier, kleine Anekdote, ich war ja dass man sich nicht vorstellen kann, dass Leute das ernst nehmen. Das ist mir neulich auch passiert. Ich war also in Spiekeroog in der Inselkirche, kam rein und innen saß nur eine Frau in der Kirche. Und als ich reinkam, drehte sich zu mir um und meinte, hat's aufgehört zu regnen. Und da dachte ich mache einen kleinen Scherz und habe wohl dann ziemlich überzeugend gesagt, aha, Sie sind gar nicht gläubig. Sie sind nur hier, weil es hier trocken ist. Und da zuckt Und da zuckte die richtig zusammen und sagte, nein, nein, ich bin gläubig, ich bin nicht hier, weil nicht nur hier, weil es trocken ist. Ne? Und da dachte ich auch, also für mich war das jetzt so ein lustiger Spaß, ne? Aber da wurde mir klar, also die hat das wohl ernst. Ich habe ihr dann nachher gesagt, dass ich Atheist bin und hier nur zur Konkurrenzbeobachtung in der Kirche bin. Ich weiß auch nicht, ob das geholfen hat.
So, jetzt die Frage, was antwortet jetzt die Redakteurin bei evangelisch.de? Es ist also eine Dame und sie heißt Pia Heu und sie hat also durchaus auch Stroh im, und sie sagt jetzt Folgendes. Hallo Jockel. Es ist völlig gewöhnlich und okay, dass sie manchmal böse denken. Das wirklich Wichtige an der Sache ist, dass sie sich dessen bewusst sind. Außerdem handelt es sich dabei ja um nichts Absolutes, sondern immer um ein Urteil, was sich verändern kann und damit relativ ist. Wo das Böse herkommt, das fragen Sie sich wahrscheinlich nun. Sicher kennen Sie die Geschichte vom sogenannten Sündenfall aus der Genesis. Es ist die Geschichte von Adam und Eva. In der Genesis wird das friedliche Leben der beiden durch das sogenannte Böse gestört. Und sie sind aus dem Paradies geworfen worden. Sie sehen also, dass das Böse fast von Anfang an zu uns gehört. Gott selber hat es zugelassen, weil er uns Menschen die Freiheit gab, selbst zu entscheiden, wie wir handeln oder nicht. Auch Adam und Eva hatten die Wahl und schlussendlich handelten sie, indem sie die Frucht aßen. Also auch hier sehen Sie wieder, wie uns Menschen diese Unterscheidung von Anfang an prägt. Ne, ob man auch handelt oder es nur denkt. Ne, und solange es nur denkt. Nach diesem alttestamentlichen Einblick möchte ich Ihnen auch aus dem Neuen Testament noch etwas vorlegen. Martin Luther schreibt in seinem Text »Von der Sünde wieder den Heiligen Geist«, in der er die von Ihnen genannten Verse auslegt. Die Verse lauten, und es geht jetzt um Matthäus Kapitel 12, Vers 31 folgende, ich zitiere sie kurz. Ne?
Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerungen wird dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt.
Ende des Bibelzitats, weiter mit dem Brief. Martin Luther weist darauf hin, dass vor allem die fehlende Reue der Grund dafür ist, dass Lästerungen gegen den Heiligen Geist nicht vergeben werden. Wie ich aus Ihrer Frage aber herauslese, so reuen Sie aufrichtig. Die Gnade Gottes wird Ihnen in Christus durch die Reue zuteil. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Pia Heu. Zitat Ende. Also, ihr könnt ruhig weiter lästern, aber ihr müsst es bereuen.
Also, sie bestätigt ja hier praktisch, dass es falsch ist, was er macht, weil er es bereut. Das impliziert ja, dass es falsch ist, wenn er, sag mal, unbewusst oder bei dem Versuch, nicht dran zu denken, den falschen Gedanken kriegt. Und was mir hier auch fehlt, ist, dass Jesus ja diese so Thought Crimes, ne, so Gedankensünden ausdrücklich nennt. Er sagt ja, wer hier mit einer Frau in Gedanken die Ehe bricht, der hat schon die Ehe gebrochen. Also Jesus etabliert gerade, dass man auch in Gedanken sündigen kann. Ne, das lässt sich ja völlig weg. Da denkt man wieder, ein Atheist würde ihm sagen, das ist doch alles dummes Zeug. Also ich habe mir lange keine Gedanken mehr gemacht, dass ich da den Heiligen Geist gelästert haben könnte oder einen Pakt mit dem Teufel eingehen könnte oder so. Ne, dann macht er sich ja, die Gedanken kommen ja erst dadurch, dass du Angst davor hast. Ne? Und ihm dann noch quasi zu bestätigen, ja, also das ist schon richtig, dass sie sich Gedanken machen, solange sie es dann nachher bereuen. Also das ist ja schon pervers eigentlich.
Ja, ich finde das auch unglaublich, dass sie hier behauptet, dass das schon okay ist, wenn man es hinterher bereut, nachdem sie eine Stelle zitiert hat, wo ganz klar gesagt wird, wenn du dem Heiligen Geist lästerst, dann wird es nicht vergeben. Ja? Also dann ist es egal, was du hinterher tust, dann kannst du es bereuen, du hast verloren. Ja? Dann kommst du in die Hölle, Ende der Diskussion. Ne? Also wie absurd ist das bitte, dass sie daraus herausliest, es ist schon okay, wenn du es hinterher bereust. Völliger Quatsch.
Das mit Luther. Ne? Luther hat sich ja sehr damit beschäftigt, diese alte Frage, ob man nur durch den Glauben schon gerettet wird oder ob man auch Taten braucht. Und in diesem Kontext hat er sich da jetzt geäußert und er sagt, nicht die Sünde als solches ist das Problem, weil Sünder sind wir ja alle seit dem Sündenfall, sondern das, praktisch das Renitente, ne? Dass es den Menschen offenbart wurde, dass es ihnen gepredigt wurde, dass man es verstehen kann und dass sie trotzdem das alles leugnen. Ne? Wie die Juden damals. Ne? Sagen sie, was ist mit den Juden los? Wieso kapieren die das nicht? Ne? Und dann sind sie auch selber schuld und dann soll man sie auch irgendwie massakrieren. Praktisch ist die Kurzform. Ne? Und so ist es hier auch mit dem Heiligen Geist. Ne? Nicht die Sünde, nicht das Lästern, obwohl es hier tatsächlich in Matthäus steht, ne? Aber dass man es wirklich macht, wider besseren Wissens. Ne? Und das ist ja hier bei diesem Gläubigen auch der Fall. Er weiß ja, dass das falsch ist. Ne? Das ist ihm ja nicht so passiert und dann steckt er jetzt dann ziemlich in der Scheiße. Ne?
Also erstmal steht es in drei von den vier Evangelien. Die sind ja sonst nicht so übereinstimmend. Und bei Markus steht, da wird er eingeleitet mit, alle Sünden werden den Menschenkinder vergeben. Diese Vergebung ist ja quasi der Eintritt in das Christentum, wird zur Vergebung führen. Auch die Lästerung, mit denen sie lästern, ja, das wird auch vergeben. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist in ewiger Sünde schuldig. Da gibt es keinen Ausweg. Ich würde ihm empfehlen, Atheist zu werden. Ja. Dann hat er nämlich auch keine Sünden mehr, dann gibt es keinen Gott. Das ist das Schlupfloch. Ne? Das ist unser bestes Argument. Wenn jetzt irgendein Christ, der zuhört, denkt, irgendwas Blödes denkt, zum Beispiel, wenn er allein diesen Satz sagt, der Heilige Geist ist ein Arschloch. Ne? Allein durchs Hören und durch Nachdenken ist der einzige Ausweg Atheismus.
Aber Christian, du hast ja gehört, gute Atheisten, die kommen vielleicht schon auch dann auch in die Hölle, ne? Aber
Atheist sein. Ich lass mir nicht drohen.
Atheist sein und dem Heiligen Geist lästern, ne? Oder erst Christ sein, dann dem Heiligen Geist werden und dann noch Atheist
Scheiße,
werden.
Heiliger Geist, Arschloch.
Scheiß auf den Heiligen Geist.
Wieder in der Hölle. Ich schließe mich Christians Worten an.
So, also ja, das war wieder, ja,
Matthias? Ich wollte noch hinzufügen, wir hatten jetzt also praktisch so abschließend quasi, wir hatten jetzt drei Fragestellungen. Beim ersten ging es um Sex vor der Ehe, beim zweiten ging es, wer kommt in die Hölle und beim dritten ging es um so Gedankensünden. Ne? Und hier sieht man sehr schön hier, was der atheistische Theologe Heinz-Werner Kubica sagt, Theologen kümmern sich um Scheinprobleme. Das wären alles überhaupt keine Probleme, wenn man nicht Christ wäre. Ne? Sex vor der Ehe, go ahead, würden wir sagen als Atheisten, wer kommt in die Hölle, ist uns egal und Gedankensünden ist uns auch egal. Die Theologen befassen sich mit Problemen, die es ohne ihren Scheißglauben überhaupt nicht geben würde. Und mir fällt hier noch auf, dass die offenbar auch nicht merken. Ich meine, die präsentieren das ja auf ihrer Webseite, um irgendwie, denke ich mal, positiv rüberzukommen. Ne? Und dann solche Briefe dazu bringen, also die scheinen selber, ja, wie gesagt, die nehmen sich selber nicht ernst. Ne? So wie die Christen, die in der Kirche hocken und dann nicht zuhören bei der Predigt.
Aber, Matthias, es könnte doch sein, dass es vielleicht den Heiligen Geist doch gibt. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Es gibt keine Geister. Es ist der Mensch, der sich durch Einbildung die Geister erschafft.
Wang Chong. Er lebte 27 bis zum Jahre 100 nach unserer Zeit. Er war ein atheistischer Rationalist, ein empirischer Skeptiker, früher Naturwissenschaftler, ein unbequemer Moralphilosoph und chinesischer Aufklärer. Was alles gibt. Und das war die 156. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein, zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Das ist wohl wahr. Dann die Artikel von awq.de, sehr empfehlenswert, den Podcast von unserem lieben Kollegen Man glaubt es nicht und den YouTube-Kanal von Atheismus TV. Diese Adressen und weitere Empfehlungen, auch lesenswerte Bücher, findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Matthias, Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.